Willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat. Heute sitze ich in dem Büro und bin zu Gast bei Manuela Rottmann, Rechtspolitikerin der Grünen. Grüße Sie, Frau Rottmann.
Schön, dass Sie da sind.
Ja, Sie sind ja seit 2017 im Bundestag, für diejenigen, die Sie nicht kennen, nur ein paar erklärende Worte, kommen aus der, also aus dieser Grenzregion Bayern zu Hessen.
Genau, Hessen-Thüringen, genau.
Ja. Thüringen auch noch mit drin, genau, das ist die Gegend von, jetzt müssen wir kurz helfen, weil ich...
Das ist die bayerische Rhön, also ja. Ein Mittelgebirge, bei uns läuft man nicht in Lederhosen und Dirndl rum, ist ja eine ganz andere Welt.
Aber wenn man ganz aufmerksam jetzt zugehört hat, hat man das Fränkische auch schon herausgehört, ja. Sie haben mal vor kurzem die Grenze nach Hessen wieder überschritten und kandidierten als Oberbürgermeisterin in Frankfurt. Mhm. Und dann, bis Sie kandidierten, hatten Sie, anders als manche Ministerinnen, Ihr Amt als Staatssekretärin niedergelegt. Sie waren im Landwirtschaftsministerium.
Genau.
Staatssekretärin. Wie hat Ihnen denn der Ausflug in die Landwirtschaft gefallen?
Ich fand den Ausflug in die Landwirtschaft, also erstens habe ich natürlich biografische Verbindungen dahin. Also ich komme ja wirklich vom Land und das heißt auch meine Großeltern waren alle Landwirte. Aber ich fand den Ausflug in die Landwirtschaftspolitik deswegen auch interessant, weil vieles, was dort diskutiert wird, rechtspolitische Antworten braucht. Also wir diskutieren in der Landwirtschaftspolitik ganz viel um Machtverhältnisse zwischen Erzeugern und großen Lebensmittelkonzernen. Und die Antwort darauf sind nicht Fördermittel oder so, das ist so ein klassisches landwirtschaftspolitisches Instrument, sondern Wettbewerbsrecht. Das heißt, wenn man an dem, was man kritisiert, an der Abhängigkeit von Erzeugerinnen und Erzeugern was ändern will, dann muss man über die klassische Landwirtschaftspolitik, die vor allem Geld als Instrument kennt, hinausdenken. Und da ist ja auch in dieser Legislaturperiode mit der GWB-Reform was passiert. Aber das hat mir große Freude gemacht, mit einem rechtspolitischen Blick auf Landwirtschaft zu schauen.
Da geht es um das ganz uralte Problem der Nachfragemacht der Lebensmittel, Einzelhändler, nicht? Ja. Aber darüber wollen wir nicht sprechen, zumal ich davon nicht wirklich was verstehe. Aber meine gerne auch lernfähig. Ein bisschen mehr habe ich natürlich, fühle ich mich befähigt, über Bürokratie mit Ihnen zu sprechen, zu den Projekten, die Ihnen besonders am Herzen liegen, jetzt in der Rechtspolitik gehört der Bürokratieabbau. Da gibt es ein noch relativ frisches Eckpunkte-Papier, das ist der Bundesregierung. Und dann habe ich noch gefunden Vorschläge und Überlegungen aus dem Wirtschaftsministerium, die dann aber nach Brüssel mehr gehen. Aber wollen wir jetzt vor allen Dingen über den Bürokratieabbau hier in Deutschland sprechen. Was sind da so die wesentlichen Punkte? Oder wo ist aus Ihrer Sicht, wo drückt der Schuh da am meisten, wenn es um das Thema Bürokratie geht?
Ja, man kann ja mal mit der Frage anfangen, ob Bürokratieabbau überhaupt das richtige Wort ist, weil natürlich Bürokratie ihre Funktion hat. Aber die Beobachtung, dass gerade Unternehmen in Deutschland, aber auch Ehrenamtler, Vereine, immer mehr so an der Frage stellen, stelle ich meine Tätigkeit ein, weil mich Bürokratie überfordert. Das ist ein Thema, was wir seit vielen Jahren diskutieren. Und es gab ja auch immer wieder Beauftragte. Edmund Stoiber sollte mal die Bürokratie in Europa reduzieren. Ich glaube, es war alles nicht so richtig erfolgreich. Und deswegen ist es, also wir reden ja auch darüber, was hält dieses Land zusammen? Und wir haben so eine politische Phase hinter uns, wo viele Konflikte versucht wurden, mit Geld zu lösen. Dieser Teil, wo belasten wir eigentlich Innovationskraft in diesem Land, unternehmerisches Engagement, zivilgesellschaftliches Engagement mit einer Überforderung? Das wurde oft beklagt, aber passiert ist nicht so viel. Warum ich ganz optimistisch bin, dass sich das ändern könnte, ist, dass Bereiche gibt, wo der Bürokratieabbau schon funktioniert hat in dieser Wahlperiode. Also wenn wir zum Beispiel den Photovoltaikboom anschauen, der hat überhaupt nichts mit Geld zu tun. Da ist kein Euro mehr Fördermittel reingeflossen, sondern der hat Photovoltaik blüht jetzt in diesem Land, weil Bürokratie abgebaut wurde. Und zwar selbst so popliche Regelungen, wo man denkt, boah, ist überhaupt nicht wichtig, aber es war für die Leute wichtig, Muss ich ein Gewerbe anmelden, wenn ich mir so ein Ding aufs Dach mache und kann dann nicht mehr zum Lohnsteuerhilfeverein, sondern muss zum Steuerberater? Das hat die Rentnerinnen und Rentner, die ein Eigenheim haben, die haben gesagt, da habe ich keine Lust drauf, mache ich nicht. Also das zeigt, dass nur die Erleichterung der Abbau von Regelungen eine Dynamik auslösen kann. Das macht mich optimistisch. Das, was Marco Buschmann jetzt vorgelegt hat, als ersten Schritt Bürokratie abzubauen, ist für mich nur ein erster Schritt, weil ich glaube, wenn wir tiefer denken, ist dieses zähe Wort, das klingt so technisch, irgendwie Regeln bewerten, Normenkontrolle, Bürokratiereduktion, Bürokratieabbau. Wenn man mal tiefer rangeht, ist es eine Wertedebatte, wo ich glaube, dass wir erst anfangen damit. Die eine Frage ist, wer soll welche Risiken tragen? Das ist das, glaube ich, was viele Unternehmen, aber auch Ehrenamtler als bremsend empfinden, dass sie mit Regeln konfrontiert werden, wo sie sagen, ich kann die beim besten Willen gar nicht mehr erfüllen. Also so viel dokumentieren kann ich gar nicht. Oder ich kann, das reduziert auch den Wettbewerb, weil ich das vielleicht erfüllen kann, wenn ich Siemens bin oder ein großer Akteur, aber ich kann es nie wieder verdienen, diesen Overhead, wenn ich erst anfange, wenn ich eine neue Idee entwickle, wenn ich handwerklich tätig bin, weil ich die Stückzahlen gar nicht absitze. Aber viele der Regeln, denen wir folgen, stammen ja gar nicht aus dem Staat. Also denkt immer so, die Bundesregierung könnte da alles reduzieren. Am Ende ist es oft der Versicherungsvertreter, der sagt, wenn du die Norm nicht einhältst, dann greift dein Versicherungsschutz nicht. Oder es sind auch die Gerichte, State of the Art ist das und jenes. Und wenn du das nicht eingehalten hast, dann erhöht sich dein Haftungsrisiko, sowohl strafrechtlich als auch zivilrechtlich. Und ich glaube, diesen Teil, wie viel ist eigentlich noch allgemeines Lebensrisiko, wo wir sagen, das können wir niemandem zuweisen, da haben wir es mit der Gefährderhaftung mit vielleicht übertrieben, weil die Leute dann sagen, ich biete nichts mehr an. Das ist eine Debatte, die in einem Land, was, glaube ich, in den letzten Jahren sehr, sehr darauf gepocht hat, dass immer dann, wenn irgendein Unglück passiert, jemand versagt haben muss. Also, dass es immer einen Schuldigen geben muss, immer jemanden geben muss, der strafrechtlich verantwortlich ist oder der zivilrechtlich haftet. Das ist eine Debatte, die geht ganz tief rein in die Werte dieser Gesellschaft.
Da haben Sie ja gewiss Beispiele vor Augen.
Ja.
Zum was etwa?
Das sind alles schmerzhafte Beispiele, weil viele Dynamik aus schrecklichen Ereignissen entsteht. Also ich nenne mal ein Beispiel Love Parade Duisburg. Das war ein schreckliches Ereignis, junge Menschen gestorben, es war auch für die Familien schrecklich, es gab auch ein Strafverfahren, was am Ende ja nicht zu Verurteilungen geführt hat. Wozu es aber geführt hat, ist, dass in den öffentlichen Verwaltungen die Angst davor, haftbar gemacht zu werden, und zwar auch persönlich haftbar gemacht zu werden, also strafrechtlich Risiken einzugehen, so groß geworden ist, dass es sich tatsächlich so auswirkt, dass, ich sag mal, so ein Faschingsumzug auf dem Land eigentlich nicht mehr durchführbar ist. Weil die Behörden, und das finde ich sogar nachvollziehbar, die Bürgermeister sagen, ich muss mich da absichern, ich brauche da ein Sicherheitskonzept, was ein Ehrenamtler gar nicht mehr aufstellen kann, wenn er Firmen beauftragt, um mich zu enthaften. Und das führt, also die Frage ist dann irgendwann, erdrückt es dieses öffentliche Leben? Erdrückt es die Gemeinschaft? Führt es am Ende dazu, dass wir alle sicher und eigenverantwortlich vor dem Flachbildschirm versterben, aber einsam, ja? Und solche Themen gibt es in vielen anderen Bereichen. Das gibt es auch beim Brandschutz. Das gibt es sicher auch bei der Verantwortung von Lehrkräften. Ja, wofür kann man die verantwortlich machen? Welches Risiko können die tragen? Welche Entscheidungen können die treffen? Welche können sie nicht mehr treffen? Was führt dann am Ende dazu, dass Klassenfahrten zum Beispiel nicht mehr stattfinden, weil man sich nicht mehr traut?
Ganz, ganz spannend. Alle Beispiele, die Sie nennen, sind ganz, ganz spannend. Das Love Parade Beispiel was sie nicht wissen konnten. Mir besonders nah, weil ich als Anwalt damals für die Veranstalter involviert war, dort ganz unmittelbar und das auch wirklich vor Ort gewesen bin an dem Unglückstag und natürlich auch dann mitbekommen habe, das, was Sie beschrieben haben, wie das dann auf einmal bei anderen Veranstaltungen immer schwieriger wurde, da noch dann dort die Genehmigung zu bekommen. Wo kann denn die Politik da eigentlich helfen? Weil das ist ja nicht jetzt, das haben Sie ja selber gesagt, das ist ja nicht nur eine Frage der von Vorschriften, ja, also beim Loveplate-Beispiel kann ich es ziemlich genau sagen, da sind dann immer in den Bauordnungen, Veranstaltungsstätten oder Versammlungsstättenverordnungen, die sind dann alle verschärft worden, klar, aber das ist ja nicht der einzige Grund, weswegen. Es sind nicht nur die scharfen Gesetze, sondern auch das, was, Sie haben es ausgeführt, Gerichte, Versicherungen, vielleicht sollte man noch anfügen, auch Medien dann auch aus solchen Dingen machen, nicht? Wo kann die Politik da helfen?
Also ich habe noch nicht auf alles eine Antwort, aber ich glaube, wenn wir raus wollen aus dem, wie wir Entbürokratisierung bisher verstanden haben oder mehr Freiheiten bisher verstanden haben, das waren immer so Listen, die Vorschrift streichen wir und wir sind ja nicht richtig weitergekommen. Das kann man machen, aber das ist noch nicht alles. Also es gibt zum Beispiel, die Frage, die sich stellt, ist, wie bewerte ich eigentlich den Nutzen bestimmter Regelungen? Da, glaube ich, komme ich ins Prinzip, wenn ich mir die Frage stelle. Und da gibt es, also ich nenne mal das Beispiel Brandschutz. Man könnte natürlich überlegen, ob man sagt, also kann man das volkswirtschaftlich bewerten, ob die 97. zusätzliche Brandschutzklasse bei Türen jetzt im Verhältnis zu der zusätzlichen Investition, die ich da machen muss, überhaupt noch einen Zugewinn an Sicherheit bringt. Also kann ich das überhaupt statistisch noch erfassen? Weil da gibt's natürlich auch Interessen, ehrlich gesagt. Der die Brandschutztüren verkauft, der freut sich, wenn der DIN-Ausschuss sagt, so, es muss aber jetzt nochmal die Klasse 4711 dazukommen. Und kann man, und natürlich könnte die Politik irgendwann auch sagen, wir stoppen diese Dynamik, die aus dem Interesse auf der einen Seite der Versicherer entsteht, eigentlich jeden Versicherungsfall auszuschließen möglichst, ist eigentlich auch ein gesundes Interesse, weil es sozusagen Investitionen in Sicherheit motiviert und auch Übernahme von Verantwortung, indem wir sagen, es gibt jetzt einen technischen Stand und bei dem belassen wir es mal. Wir entwickeln den nicht mehr weiter, weil wir gar nicht mehr beschreiben können, dass damit ein Zugewinn an Sicherheit erreicht wird. Jetzt haben Sie zu Recht gesagt, das ist natürlich auch eine Frage in der gesellschaftlichen Debatte. Deswegen glaube ich, es geht um Werte und auch eine Frage medialer Rezeption. Stellen wir uns vor, der Staat würde sich dafür entscheiden. Und dann würde es ein Unglück geben. Vielleicht ist es sogar so, dass dieses eine Unglück dann doch irgendwie anders ausgefallen wäre, wenn man noch einen höheren Standard hätte. Dann ist die spannende Frage, hält die Gesellschaft das aus? Hält die Gesellschaft das aus? Kommen wir dahin, dass wir den Preis, den wir für diese Fälle zahlen, auch mit einkalkulieren? Dass wir sehen, ja, aber deswegen, weil wir die Anforderungen immer weiter hochgeschraubt haben, haben so und so viele Gaststätten zugemacht. Gibt es bestimmte Bereiche nicht mehr? Gibt es bestimmte Angebote gar nicht mehr? Und ich glaube, auf der Debattenebene sind wir noch gar nicht. Also, sondern jeder hat immer so seine eigene Vorschrift und sagt so, die ist auf jeden Fall doof, die muss weg. Dass wir alle mit unserer, also oft unreflektierten Sehnsucht auf Gesetzgeber, nach gesetzgeberischer Garantie und Sicherheit und Gewährleistung dazu beitragen, reflektieren wir gar nicht. Diese Frage gibt es auch in vielen anderen Bereichen. Ich sag mal zum Beispiel, ich nehme mal jetzt mal was ganz viel harmloseres: Fördermittel. Auch da merken wir, dass gerade zum Beispiel, wenn es um Kommunen geht, kleine Kommunen oft sagen: "Ey Leute, ich bräuchte dieses Geld dringend, Aber der Zuwendungsbescheid mit 170 Seiten und dann die Abrechnung und dann habe ich Angst, das falsch zu machen. Und ich habe nur eine kleine Gemeindeverwaltung, ja, wo die Bürgermeisterin im Zweifel selber die Protokolle vom Gemeinderat schreibt. Für mich wäre dieses Geld wichtig, aber ich kann eure Anforderungen nicht erfüllen. Diese Anforderungen werden zum Beispiel oft getrieben vom Bundesrechnungshof, der sagt, also unsere Aufgabe ist, dass es keinen Steuersend gibt, der rechts oder links rausgeht. Und natürlich gibt es auch mal Fälle, wo der Bund der Steuerzahler sagt, Riesenskandal, da hat jetzt irgendjemand was falsch gemacht. Was wir nicht einkalkulieren ist, wenn wir aus jedem Fehlverhalten neue Vorschriften machen, dass dann 99 Gemeinden, die mit dem Geld Sinnvolles gemacht hätten, sagen, ich nutze das nicht mehr. Also 99 Fälle, weil einer was falsch gemacht hat, 99 Fälle auftreten, wo man eigentlich das Ziel, was man erreichen will, mit den Mitteln nicht mehr erreichen kann. Und deswegen habe ich noch nicht die komplette Lösung für alles, aber ich glaube, dass wir den Preis von Regeln, also da brauchen wir eher eine Vollkostenrechnung, als wir das bisher haben. Natürlich sagt der Bundesrechnungshof, also unsere strengen Regeln führen dazu, dass wirklich alles tippitoppi ist. Aber der Aufwand, der nicht nur im Bundesrechnungshof, sondern bei den ganzen Zuwendungsempfängern entsteht, dafür diese Regeln abzubilden, den kalkulieren wir ja gar nicht.
Hat das auch etwas mit der Bereitschaft zu tun, Verantwortung zu übernehmen? Weil wenn man dann sich über ein solches Votum des Bundesrechnungshofes hinwegsetzt und sagt, also wir wollen das aber jetzt nicht noch komplizierter machen, dann ist das ja ein Stück Verantwortung, was man auch übernimmt dafür, wenn dann in der Zukunft mal was schief geht.
Also ich war ja mal hauptamtlich für eine große Verwaltung zuständig, ich kann das unterschreiben. Also ich sag mal, auf der einen Seite kann man das niemandem in einer Behörde übel nehmen, wenn er tatsächlich in dem Risiko steht, persönlich haftbar gemacht zu werden, dass er irgendwann in Richtung großes Sicherheitsbedürfnis umkippt. Ja, also dass er sagt so, also mein Hauptproblem ist, dass ich nicht belangbar bin, deswegen bringt mir mal diese oder jene Zertifizierung und das und das und das alles noch bei. Und ich werde gar nicht ermutigt oder das System ermutigt mich gar nicht, Abwägungen überhaupt noch vorzunehmen. Es gibt nämlich tatsächlich gesetzliche Regelungen, wo der Gesetzgeber es gut gemeint hat und gesagt hat, also relativ weiche Formulierungen, was weiß ich, Hygienerecht oder so, verwendet hat, um zum Beispiel auch eigentlich der Verwaltung zu erlauben, zu sagen, okay, das ist jetzt hier eine kleine Metzgerei und nicht eine Großschlachterei, wo tausende von Menschen sterben, wenn da was schiefläuft. Macht es praktikabel, aber die Menschen in den Verwaltungen trauen es sich nicht mehr. Zum Teil berechtigt, weil sie tatsächlich diese Frage, wo endet auch mein strafrechtliches Risiko für sie nicht mehr greifbar ist und es da auch wirklich überraschende Entscheidungen gab. Zum Teil aber natürlich auch, weil sie keinen Rückhalt von ihrer Verwaltungsspitze bekommen. Also auch das wird man als Bundesgesetzgeber nie regeln können, aber eine andere Verwaltungskultur, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch den Rückhalt bekommen, so, wir versuchen jetzt hier mal eine pragmatische Lösung zu finden. Und das bedeutet immer, dass auch was schiefgehen kann. Also wenn ich absolute Sicherheit will, muss ich Arbeit einstellen. Wenn ich Lösungen will, kann das sein, dass es nicht hinhaut mit dem pragmatischen Ansatz, dass irgendwas schiefgeht, dass es ein Problem gibt. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, wie geht die Öffentlichkeit damit um. Momentan würde ich sagen, die Öffentlichkeit wird zu jemanden ans Kreuz nageln, der sagt, ja, ich habe dem zugestimmt, dass wir das auf einem pragmatischen Weg nicht mit der maximalen Sicherheitsstufe machen, sondern mit einem Kompromiss, der da leistbar ist, der wirtschaftlich vielleicht noch Sinn macht. Und das wäre eigentlich der Moment, wo all diejenigen, die sagen, wir wollen mehr Freiheit, mehr, also auch ausprobieren können. Wir wollen pragmatische Lösungen, die wir überhaupt umsetzen können als Unternehmen, wo die sagen müssten, ja, ist in dem Fall schiefgegangen, aber eigentlich steckt dahinter eine richtige Haltung. Nämlich eine Haltung zu sagen, es muss auch alles nochmal machbar sein. Und ich glaube, Also wir reden ja ganz viel über Zustimmung zur Demokratie. Es gab jetzt Studien, kann der Staat das alles noch leisten, wo die Analysen sehr, sehr kritisch waren. Die Bürgerinnen und Bürger eigentlich zum Ausdruck gebracht haben, wir trauen uns dem Staat gar nicht mehr zu. Und es gibt diesen alten Rechtssatz ultra posse nemo obligatur. Also ich verliere auch die Akzeptanz von Recht und Regelungen, wenn der Rechtsunterworfene das Gefühl hat, ich kann das beim besten Willen, ich kann es nicht einhalten, weil es nicht geht, ja. Und deswegen glaube ich, dass es für die Frage, vertrauen die Menschen diesem Staat, trauen sie ihm was zu, bislang eine unterschätzte Frage ist, haben wir noch ein Regelwerk, was die Leute einhalten können?
Wir kennen das Thema ja ganz stark aus dem Datenschutz auch, nicht? Wo es so war, dass man mit der Datenschutzgrundverordnung strenge Regeln eingeführt hat, in der Meinung, dass man damit also vor allen Dingen die an großen amerikanischen Konzerne an die Kandare nehmen könnte. Und was stellt sich heraus? Die konnten eigentlich alle gut damit umgehen, weil sie erstmal amerikanisch waren und Compliance, das war denen einfach sehr gut bekannt und sie hat natürlich auch die Ressourcen. Also alles, was es da an Checkboxes gab und an Papier und Regeln, dann auch zu dokumentieren und umzusetzen. Und sie sind ja jedenfalls nicht schwächer geworden, seitdem es den europäischen Datenschutz gibt. Und die Beschwerden, die sie auch genannt haben, wie soll man denn das alles machen, die kommen dann eher von den kleineren und den Mittelständlern und denen ja auch von Ihnen schon in anderen Zusammenhang angesprochenen Ehrenamtlern, Vereinen und so weiter und so fort. Nicht? Wo kann man denn da ansetzen?
Also ich bin eigentlich eine große Freundin, und das gibt's im EU-Recht auch oft. Das EU-Recht ist sicher in Teilen Bürokratietreiber, oft ist es das aber gar nicht, weil im europäischen Recht die Differenzierung nach der Größe und nach der Struktur von Unternehmen oft angelegt ist, auch bei den Sanktionen dann hinterher. Und wir haben dann oft so eine Situation, dass wir uns das nicht trauen, vielleicht noch nicht mal so sehr in der gesetzgeberischen Umsetzung, aber im Verwaltungsvollzug diesen Unterschied zu machen. Sondern es gibt dann dieses, ich habe jetzt eine Regel, ich meine, so sind wir auch wir Juristen, ne? Also wir bewegen uns da in Themenfeldern, die, wo wir nicht so sehr kompetent sind. Wir kennen die Rechtsregeln, aber was jetzt technische Umgebungen angeht, was Risiken angeht, was unternehmerische Praxis angeht, sind wir vielleicht nicht die allerkompetentesten. Und deswegen klammern wir uns, ob wir dann Gerichte sind oder Behörden sind, die Bescheide schreiben, gerne so an die maximale Regel. Und wenn die bei Facebook funktioniert, dann die Frage zu stellen, funktioniert die auch bei irgendeinem Startup? Das trauen wir uns oft nicht. Also wie man das... Also ich suche eigentlich auch nach Beispielen oder nach Wegen, wie wir die Leute, die die Entscheidungen treffen, sei es in Aufsichtsbehörden oder sei es in Gerichten, ermutigen dazu zu differenzieren.
Ja. Beim Datenschutz, da interessiert mich jetzt vor allen Dingen, ob Sie es aus anderen Zusammenhängen auch kennen. Da hat mal die irische Datenschutzbeauftragte etwas boshaft in Richtung ihrer deutschen Kollegen gesagt, ihr nehmt ja immer nur die low-hanging fruit. Mhm. Das heißt, ihr verhängt das Bußgeld und die Sanktionen immer da, wo es relativ einfach ist. Und das ist dann oft bei den, also wenn es nicht sogar die Privatpersonen mit der Videokamera sind, dann sind es oft die kleinen Unternehmen und Ähnliches. Gibt es das anderswo auch, dass man, also weil es die Sanktionen gibt und weil es die Juristen in der Verwaltung gibt, die sagen, also Vorschrift ist Vorschrift, dass sie aus dem Grund nicht differenzieren, weil sie da es auch relativ einfacher haben, wirklich dann auch durchzusetzen, als wenn sie es mit großen Konzernen zu tun haben, mit deren Rechtsabteilung, mit deren Anwaltsapparaten.
Also das, ich habe keine wissenschaftliche Studie darüber anstellen können. Ich würde aber sagen, meine Lebenserfahrung bestätigt, dass die, und das gilt übrigens bei der Vollstreckung in ganz, ganz vielen Bereichen, vom Naturschutz über den Denkmalschutz, über wahrscheinlich auch in der polizeilichen Praxis schlicht und einfach, dass der Aufwand, den ich habe, um einen Bescheid, um eine Entscheidung, um irgendwas durchzusetzen, natürlich eine Rolle spielt. Und ich glaube, das ist vielleicht auch menschlich. Meine Organisationssoziologie gibt es ja auch deswegen, weil Organisationen so eigene Regeln und eigene Dynamiken entwickeln. Es gibt natürlich Akteure, sich mit bei denen die Regeln durchzusetzen, ist aufwendig, weil sie sehr also finanzstark sind, sich gut wehren können, auch einer Verwaltung sehr aggressiv begegnen können. Wenn man da scheitert, weil man vielleicht nicht den Rückhalt hat, sich da durchzusetzen, dann ist es zumindest meine anekdotische Erfahrung, gibt es manchmal dann Übereifer bei anderen. Weil man das irgendwie auch kompensiert, dieses, dass man in einem Bereich sich als also an Durchsetzungsgrenzen stößt, macht man dann bei dem kleinen Akteur, macht man es dann aber ganz besonders, also man will ja sozusagen auch seine Fachkompetenz zeigen, also was ist jetzt denkmalschutzrechtlich State of the Art, und das muss dann in einem anderen Fall aber tippitoppi durchgesetzt werden. Und also so, das ist, was glaube nicht, dass es den Akteuren in der Verwaltung bewusst ist, ich glaube auch nicht, dass es in jedem Fall böse Absicht ist, aber es ist natürlich so eine Verhaltensweise, wo jeder, der sagte, wir sind alle menschlich, sagen würde, das ist auch eine menschliche Reaktion, ja.
Das heißt ja, das finde ich ganz interessant, weil das ist mir noch nie so bewusst geworden, das heißt ja dann auch, dass wenn man Regeln schafft, Auflagen macht, egal in welchem Zusammenhang, und da nicht differenziert zwischen den großen Akteuren und den kleineren, dass man dann sozusagen zwei Probleme schafft. Nämlich erstmal das Problem, dass die Großen besser mit solchen Regeln in aller Regel zurechtkommen als die Kleinen. Und zweitens, dass man noch das Risiko auch macht, dass man das nachher das passiert mit den low-hanging fruit, dass nachher im Vollzug auch dann die Kleinen eher dann im Visier sind als die Großen. Ja.
Ich glaube, was vielleicht auch noch nötig wäre nochmal eine Debatte darüber zu führen, was ist eigentlich Erfolg? Was ist überhaupt eine gute Verwaltung? Was ist eine gute Bürokratie und was ist auch eine gute Gesetzgebung? Also wir haben dieses Thema, also Digitalisierung gehört ja auch dazu, das ist so die andere Seite. Ich glaube nicht, dass Digitalisierung ein Ersatz für gute Gesetzgebung oder gute Bürokratie ist, sondern eher, dass es, wenn man da einen guten Plan hat, dann hilft die Digitalisierung selber. Ich kann schlechte Prozesse nicht digitalisieren, sie werden dadurch nicht besser. Warum reden wir eigentlich aber über Verwaltungsmodernisierung, Entbürokratisierung oder Digitalisierung seit vielen, vielen Jahren und haben aber alles Gefühl, ja, ist so ein richtiger Sprung nach vorne, machen wir nicht. Weil es politisch nicht als Erfolg gewertet wird. Politisch ist es bisher so, wenn Sie was einweihen, ja, was durchschneiden können, irgendwas sichtbar gebaut haben, Elbphilharmonie, irgendwas großes, spektakuläres, dann haben Sie sich politisch ein Denkmal gesetzt. Wenn Sie eine neue Regelung erlassen, dazu neigen Bundestagsabgeordnete ganz stark, ja, wir sind der Gesetzgeber, also wo verewigen wir uns in Regelungen, ja. Aber der Erfolg, der dadurch entsteht, dass keine Ahnung, eine Kommune hinter den Kulissen Schnittstellen vereinheitlicht hat, sodass tatsächlich die verwaltungsinternen Abläufe besser, schneller sind. Boah, kann ich noch nicht mal ein richtiges Foto von machen. Mhm. Ja, also das kann ich, da haben wir so eine Negativanreizgeschichte, wenn es gar nicht mehr funktioniert. Ja, bundesweit bekanntes Beispiel Berliner Bezirke und ich will hier einen Pass beantragen. Dann also ist das Kind schon so tief im Brunnen, dass es ein Negativthema wird, man eigentlich fast nicht mehr erfolgreich sein kann, weil die Erwartung, irgendwann ist die Geduld auch der Menschen erschöpft, sagen, ihr habt sie doch nicht mehr alle. Aber wenn ich zum Beispiel eine Verwaltungskultur verändere, sag, euer Erfolg besteht nicht darin, dass ihr möglichst viele Bescheide macht. Das führt ja zu dieser Low-Hanging-Fruits-Politik, ja. Ich will, dass ihr hier abarbeitet, sondern sage, für mich ist ein Erfolg, wenn ihr wirklich die großen Fische, die schweren Verstöße, wo man viel Ermittlungsaufwand braucht, wo man auch viel Durchhaltevermögen braucht, um was durchzusetzen, Verstoß gegen Bauordnung oder sowas. Das ist für mich ein Erfolg. Und bitte konzentriert euch darauf. Das ist für Bürgerinnen und Bürger eigentlich nicht erkennbar, wenn jemand sowas macht. Und vielleicht müsst ihr nochmal, weil nur wenn sich das in politisches Kapital umsetzen lässt, also wenn dann ein Bürgermeister genau deswegen gewählt wird, weil er so eine gute Verwaltung aufgesetzt hat, oder also bei der PV, das Beispiel habe ich vorhin genannt, ich glaube, da kann man sehen, ja, also kann sehen, die Menschen reagieren positiv darauf, weil sie jetzt diese Energieerzeugungsform wieder nutzen und das einfach selber machen. Aber mir scheint mir viel zu scheitern. Und der typische Bundesminister ist ja gar nicht so lange im Amt oft, ja. Er kommt dann rein ins Amt, sagt so, ich mache hier alles neu, hat dafür aber nur 4 Jahre, dann das Know-how aus dem Haus kann er in der Zeit oft gar nicht rausfinden. Also wird halt irgendein Berater reingeholt, der dann nochmal sagt, so machen wir so oder so oder so. Meine persönliche Meinung ist, weder bei der Bundeswehrverwaltung noch bei der Bahn oder so sind wir da jetzt bisher so richtig weit mitgekommen. Ja.
Bürokratisierung ist ja auch nicht, das haben Sie im anderen Zusammenhang ja auch schon gesagt, ist ja nicht, das ist ja ein Missverständnis, dass das Phänomen, was man damit meint, ist nur eine Verwaltung gibt. Das gibt es ja auch in den großen Unternehmen. Die Bahn haben Sie gerade angesprochen, das ist ein besonders gutes Beispiel, glaube ich, auch dafür diese Regelwerke. Ich glaube, sie haben auch ähnliche Ursachen. Das hat, glaube ich, auch immer etwas mit Verantwortung der Spitze zu tun. Wenn also alles geregelt ist, kann einem niemand nachsagen, dass man nicht vorgesorgt hat. Und ich glaube, vielleicht noch eine Anmerkung, ich glaube auch, dass eine Menge Zeitgeist drin steckt. Also Entbürokratisierung hatte mal einen sehr guten Namen in den 90er Jahren, vielleicht noch in den Nullerjahren, aber das ist irgendwie verloren gegangen in den letzten 10 Jahren, weil Sicherheit in allen Lebensbereichen so einen guten Namen hat, nicht? Man möchte überall Sicherheit haben. Und
ich glaube das auch, deswegen finde ich das Thema als Wertefrage so interessant. Also welche Werte der Gesellschaft lassen sich da ablesen? Und ich nehme es auch so wahr, also in den 90er Jahren war Verwaltungsmodernisierung ein Riesenthema in den Kommunen. Ich würde auch sagen, zum Teil hat man, es war jetzt auch nicht alles Gold da, ja. Also da hat man auch Berater durchgeschickt und nachgedacht, okay, danach konnte keiner mehr die E-Mail-Adressen sich merken, die dann waren, oder wurde viel hin und her sortiert. Aber damals, das war die letzte Hochzeit. Seither würde ich auch mal die These aufstellen, dass zumindest die Bundesrepublik Deutschland, uns ging es so gut, dass wir jedes neue Problem eigentlich mit mehr Personal und mehr Geld gelöst haben. Also wir haben Verwaltungen aufgebaut. Jetzt sind wir natürlich in einer Situation, wo erstens dieser Weg nicht mehr geht. Das lässt der Haushalt nicht mehr zu, aber es lässt auch die Demografie nicht mehr zu. Also diese vielen, vielen Kästchen, wir haben ein neues Problem, Nachhaltigkeit. Wir schaffen einen Nachhaltigkeitsbeauftragten, wir schaffen eine Stabsstelle für dieses oder jenes. Und eine Vernetzung und eine Koordination, das wird so nicht mehr funktionieren, weil wir ja, also mit der großen Pensionierungs- und Verrentungswelle im öffentlichen Dienst, wir werden diese Zuständigkeiten nicht mehr 1:1 besetzen können. Also wenn wir das versuchen, dann bricht der Staat zusammen. Aber es steckt eben auch dahinter, weil wir machen uns oft lustig über die Amerikaner, die dann gelten eigentlich als sehr liberales Land, aber dann dort ja gar nicht über behördliche Maßnahmen, sondern über diese Frage, wofür hafte ich? Ja, der heiße Kaffee, Hot Coffee, das ist ja das, worüber wir lachen, wo sie sagen, das ist doch albern, ja, irgendwie, wo ist denn hier die Eigenverantwortung? Aber schleichend haben wir sicher so eine Entwicklung in Deutschland auch. Irgendjemand hat versagt, wenn was schief geht. Für mich ist es immer so emotional, so ein bisschen sind Lebensmittelskandale da auch so ein Treiber gewesen. Und ich nehme noch nicht wahr eine gesellschaftliche Debatte darüber. Ansatzweise gab es die während Corona. Da gab es ja diese Reibungsfrage, was erwarten wir eigentlich vom Staat? Also wie viele Infektionen soll er alle ausschließen oder ist jedes einzelne Leben rechtfertigt jedes Einzelleben jede Maßnahme? Oder aber dieses Satz von der Eigenverantwortung, ich will das selber entscheiden, was bei einer ansteckenden Krankheit jetzt nicht so richtig hundertprozentig funktioniert. Ja, das funktioniert, da wird man in ein Kollektiv gezwungen, kann man machen, was man will. Aber darüber hinaus, das lernt der Jurastudent, ich weiß nicht, im BGB AT, ja, die vorvertragliche Haftung oder im Polizeirecht sozusagen der Anlassstörer, ja, ob wir da noch die richtige Trennlinie ziehen zwischen der Verantwortung derjenigen, die irgendwas konsumieren oder irgendwas nachfragen und derjenigen, die es anbieten. Also ich kenne noch keine grundlegende Debatte, auch bei den Juristen nicht drüber, aber vielleicht habe ich sie auch noch
es
nicht.
Ist die, es ist die alte Balance zwischen Freiheit und Sicherheit,
ja, würde ich genau. meinen.
Die ganz alte Balance, und da gibt es, da hat aus meiner Sicht die Sicherheit, hat also eine erdrückende Vielzahl von Fürsprechern, und es gibt aus meiner Sicht zu wenig, das ist Zeitgeist, es gibt zu wenig Fürsprecher für die andere Seite, also der Balance.
Ja.
Das ist im Moment nicht, also im Moment überlegt man sich, wenn man, das sage ich mal ganz ungeschützt und jetzt auch ohne Rücksicht auf Parteien oder Ähnliches, aber wenn man sich für Bürgerrechte engagiert, das überlegt man sich dreimal, ob man da wirklich auch mit punkten kann zurzeit.
Nee, wir sind ja in einer verängstigten Gesellschaft, das ist jetzt objektiv auch den Leuten gar nicht vorwerfbar, weil es so viele Brüche gibt. Aber vielleicht wäre ja zumindest der erste Schritt zur Ehrlichkeit zu sagen, was nicht funktioniert, ist auf der einen Seite über Bürokratisierung, über Regulierung zu beklagen und auf der anderen Seite möglichst absolute Sicherheit zu erwarten. Man sagt ja immer sich ehrlich machen, aber dann muss die Gesellschaft muss sich entscheiden. Das kann man, man kann ja sagen, uns ist Sicherheit in jedem Fall wichtiger, aber dann muss man die Konsequenzen tragen. Und ich denke, was auch noch auffällig ist, ist, dass wir natürlich, es gibt Bereiche, wo so ein stiller Konsens vorausgesetzt wird, ja, da müssen wir doch maximale Sicherheit durchsetzen. Man traut sich auch kaum, das zu hinterfragen, weil es tatsächlich um hohe Güter geht. Also um Menschenleben, um Gesundheit, um wirklich hohe Güter. Und deswegen sind bestimmte Debatten auch sehr tabuisiert, weil es eben um diese hohen Güter geht. Am Ende um, keine Ahnung, das Leben von Kindern, wo jeder emotional sagt, nee, ist so ein hohes Gut, kann man nicht drüber weg. Wenn man aber genau schaut, führen wir die Debatte natürlich an anderen Teilen überhaupt nicht. Also ich sag mal Tempolimit auf der Autobahn. Mhm. Ja. Also da geht es genau um genau die gleichen hohen Güter. Diese harte Tabuisierung, also wie kann man denn da überhaupt nur dagegen sein, gibt's in dem Bereich aber nicht. Und deswegen, also ich nenne das Beispiel nur, weil ich zeigen will, es ist alles Ergebnis politischer Verhandlungen. In bestimmten Bereichen haben wir aber diese politische Verhandlung aufgegeben. Mhm. Also ich finde das ja total legitim, deswegen sind wir eine Demokratie, dass man da zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen kann, dass man da sagen kann, in einem Bereich, wir schränken die Freiheit ein, weil uns Sicherheit da wichtiger ist. Und im anderen Bereich sagt, nee, wir schränken die Freiheit nicht ein. Aber oft merke ich das so in der politischen Debatte, dass die Leute denken, das sei doch alles total klar und sie hätten da eine ganz klare Werteorientierung, die ist gar nicht klar. Mhm. Sondern es ist eigentlich willkürlich, wo ich das mache. Es ist halt das, wo ich es gewöhnt bin, dass ich da machen kann, was ich will. Da beharre ich auch drauf, dass es so bleibt. Wo mir was Sorgen oder individuell Angst macht, da erwarte ich aber, dass der Staat da mit einer riesen Kontrollapparatur dahinter steht.
Mhm. Stimmt, das ist wirklich so, die deutsche Autobahn sozusagen als letzter Ort, wo Freiheit, Sicherheit sticht.
Ja,
Das ist, also rational ist das nicht zu erklären eigentlich.
Also ich finde so jedenfalls, ja. Also ich meine, auch wenn wir mal mit unseren juristischen Kategorien da dran gehen, ja. Also Kommunen machen sich Riesensorgen, wie sie ihrer Baumkontrollpflicht noch nachkommen, weil sie haften, wenn der Baum umfällt. weil sie, oder Kommunen, die einen Spielplatz bereitstellen. Ja. Sie stellen den Spielplatz bereit. Damit geht relativ viel Verantwortung für die Zuverlässigkeit dieser Geräte, dass sie sicher sind, auf die Kommune über. Die muss das kontrollieren und so weiter. Wenn nicht, haftet sie, wenn da was passiert. Man könnte dieselbe Überlegung natürlich auf eine Autobahn übertragen, sagen, der Bund stellt es bereit. Mhm. Und wenn er sozusagen Anlassgeber dafür ist, dass da wie irre gerast wird, dann haftet er. Das ist für uns eine völlig absurde Idee. Ich will mich da überhaupt nicht festlegen, was ich richtig oder falsch finde. Ich finde nur interessant daran, dass wir Dinge für sortiert und total durchdacht halten, die es gar nicht sind. Und deswegen kann man sie auch hinterfragen.
Wäre vielleicht bei einer Anregung für die Klägerkanzleien, sich mal das Thema der Autobahnen anzunehmen.
Ja, ich will ja eigentlich gar nicht, ich will ja eher so die Frage stellen, ich sage mal umgekehrt, also, dass ein Spielgerät sicher sein soll, finde ich, da hat eine Kommune eine Pflicht, aber dass man sich an einem Spielgerät eine Hose zerreißen kann, würde ich auch noch sagen, sollte kein Haftungsfall werden, ja.
Das ist ein ganz nochmal ein anderes Thema, weil es geht ja auch viel um die Sorge, das ist nach meiner Beobachtung auch in der Verwaltung nicht anders als in den Unternehmen, dass viele Entscheidungen dann auch ganz stark an der Sorge orientiert sind, dass man persönlich haften kann. Was sagen Sie denn dann zu dem Vorhaben, wie immer, wie wichtig man das nehmen mag, aus dem Verkehrsministerium den alten Verkehrsminister Scheuer ein Gutachten zu machen, ob man den zur Verantwortung ziehen kann für das Mautdesaster und die hohen Kosten?
Das ist wirklich eine Gratwanderung. Also wenn ich jetzt populistisch sein will, sage ich natürlich Schweinerei, Steuergelder verschwendet. Und das ist auch was übrigens viele Bürgerinnen und Bürger beschäftigt. Also diese Grundidee, jemand, der schlecht wirtschaftet, muss doch dafür auch persönlich haften mit seinem Vermögen, ist was, was die Leute oft als ungerecht empfinden, dass das in der Politik nicht ist, so ist. Aber die Frage ist ja, also rechtlich ist die Grenze da, wo kann ich eine Pflichtverletzung? Wo habe ich wirklich eine Pflichtverletzung? Und die Grenze ist schon für die Demokratie sehr entscheidend zu, was finde ich politisch einfach nur doof. Weil wenn ich dahin komme, da sind wir in der Argumentation, wie sie die AfD zum Beispiel oft führt, alle politischen Entscheidungen, die mir nicht passen, auch alle Geldausgaben, die ich für falsch halte, also wenn ich nicht an den Klimawandel glaube, dann finde ich ja jede Investition in erneuerbare Energien, finde ich natürlich, ist eine Verschwendung von Steuergeldern oder jeder Steuereuro, der für die Unterstützung von Geflüchteten ausgegeben wird, wird dann zum Missbrauch deklariert. Und das führt dazu, dass wir, wie wir das übrigens aus anderen wackeligen Demokratien wie den Vereinigten Staaten, Debatte von Donald Trump, Lock Her Up und so weiter kennen, dass wir politisch abweichende Meinungen und politisch abweichende Praxis kriminalisieren. Und das ist der schmale Grat, auf dem wir da laufen. Das ist ein ganz, ganz schmaler Grat. Und übrigens, also wir kennen ja viele Beispiele solcher, also es gibt die, eher auf kommunaler Ebene solche Beispiele. Da wird mehr Geld ausgegeben, ist ja eher eine Ausnahme. Das, was da normalerweise machen wir im Bund nur Gesetze, aber so ein Schaden, wie er da entstanden ist, ist auf Bundesebene eher die Ausnahme. In Kommunen kommt es häufiger vor. Und da stellt sich immer wieder die Frage Untreue, da gibt es auch Urteile, aber auch da muss man sich klar machen, wenn ich die Anforderungen zu hoch schraube, werde ich niemanden mehr finden, der sich traut, kommunalpolitische Entscheidungen zu treffen.
Da gibt es ja ganz fragwürdige Fälle, wenn also Sachen aus dem falschen Haushaltsjahr auch noch ausgegeben werden, nicht? Das ist, dann geht das gleich in die Untreue herein und solche Geschichten, die natürlich dann auch hemmen, wirklich dann auch mutig Entscheidungen zu treffen, wenn man also immer das alles im Auge haben muss. Aber vielleicht nochmal kurz was anderes, also nur die Steuergeschichte, die mir so gerade einfällt, die ich, glaube ich, ganz typisch finde, dass der jetzige Verkehrsminister dann Juristen beauftragt, um zu prüfen, ob der sein Vorgänger haftet, liegt natürlich auch daran, dass er sich nicht nachsagen lassen möchte, dass er selber da jetzt untätig bleibt, nicht? Weil das ist dann ja sozusagen die nächste Stufe. Und das haben wir in dem Bereich der Unternehmen. Also das war nicht so vor 20, 30 Jahren. Also ich weiß noch, als ich vor 20 Jahren das erste Mal von der D&O-Versicherung gehört habe, da muss ich erstmal nachgucken, was denn das ist, weil das war ein ganz neues Produkt damals. Also die Versicherung, die man abschließt, etwa als Vorstand oder Geschäftsführer eines Unternehmens gegen die eigene persönliche Haftung. Und heute ist es so, wenn irgendwas schief geht im Unternehmen, dann muss der Aufsichtsrat meiner Aktiengesellschaft muss dann einmal Juristen beauftragen, um die persönliche Haftung des Vorstandes zu prüfen. Weil ansonsten man als Aufsichtsratsmitglied wiederum Gefahr läuft, auch selber sich wiederum zur Verantwortung zu ziehen. Das schafft wahnsinnig viel Arbeit für uns Juristen. Ja, weil das sind dann die schönen Gutachten, die irgendwo in der die man dann in die Schublade legt, in der Hoffnung, dass man sie nicht herausholen muss, die einmal halt bestätigen dann etwa, ja, dass man ein Scheuer, also könnte so passieren, nicht zur Verantwortung ziehen kann. Und dann kann man sagen, also wir haben hier die besten Kanzleien beauftragt, das zu prüfen. Und die haben gesagt, nein. Und diese Art von so Verantwortungsketten, die dann auch so entstehen, nicht? Also der Aufsichtsrat, das hat es früher überhaupt nicht gegeben, dass mal die Frage der Haftung eines Aufsichtsratsmitglieds gestellt wird. Aber dann ist schon der Vorstand muss schon immer aufpassen, dass er nicht in persönliche Haftung reinkommt oder jedenfalls nicht außerhalb des versicherten Risikos. Der Aufsichtsrat muss wieder aufpassen und so weiter und so fort. Das sind natürlich auch alles Strich natürlich nicht zur Entscheidungs- oder zur Risikofreude bei.
Ne? Also ich kenne die Entwicklung auch. Also ich hab das selber in den Zeiten, in denen ich in kommunalen Unternehmen im Aufsichtsrat saß, immer gesagt, so irgendwann wird hier, da traut sich hier keiner mehr eine Hausordnung auszuhängen, ohne dass da eine Großkanzlei drüber geguckt hat. Was, also ehrlich gesagt, die werden ja auch gut bezahlt, diese Vorstände, was auch ein Ausmaß an Delegation von Verantwortung an Beratungsfirmen oder Kanzleien angenommen hat, wo ich mir immer denke, ja, ist dann das Gehalt noch gerechtfertigt, ja, und die Kanzlei selber will sich dann auch nicht haftbar machen und man kommt immer wieder zu solchen Urteilen und am besten wir stellen die Arbeit ein, das ist das Allersicherste.
Das ist doch mal ein Kapitel dann für sich, wie dann diese Gutachten wiederum aussehen, wo die Kanzleien sich selber nicht haftbar machen wollen. Das
genau.
Würde mir auch viel zu einfallen.
Und die andere Frage, und ich habe darauf auch noch keine Antwort, ist natürlich, ich habe ja vorhin gesagt, oft regulieren wir ausgehend vom Exzess. Und Exzesse gibt es ja. Also Wirecard, ja, da läuft jetzt das Verfahren. Und da haben ja, also es passiert sowas und dann versuchen, da galten Regeln, die wurden alle nicht eingehalten. Also man sieht auch, dass sozusagen so eine selbst formale Anforderung natürlich überwunden werden, wenn eine ausreichende kriminelle Energie auf zu wenig Widerstand im Aufsichtsrat stößt. Das heißt, ich kann das noch nicht genau unterscheiden, aber ich habe manchmal die Frage, wie können wir das eigentlich messen, ob geschriebene Regeln leben? Das haben wir auch oft in Unternehmen, wenn die einen Korruptionsskandal hinter sich haben, dann wird Compliance sozusagen hochgefahren. Wenn man dann ein paar Jahre später nachguckt, man sagt, ja, die Regeln bestehen immer noch, aber sie zu leben, da gibt es nicht mehr ausreichend Anlass, sondern man hat sich ja zertifizieren lassen und jeder hat die Schulung gemacht und damit ist es gut, aber wie die Praxis ist, lässt sich damit eigentlich nicht einfangen. Ich hab da keine Antwort drauf. Vielleicht ist aber eine Frage, dass wir uns, wenn so ein Exzess passiert, ein Skandal wie Wirecard, dass wir uns die Frage stellen, muss es auf jeden Exzess eine neue Regel als Reaktion geben oder müssen wir uns nicht manchmal auch mit der Sanktion zufrieden geben? Also mit der konkreten Sanktion im Fall. Jetzt ist bei Wirecard, wissen wir noch gar nicht, ob es da irgendwie wieder Geld gibt, aber also ich nehme jetzt mal ein anderes Beispiel, Cum-Ex, Cum-Cum, das Bedürfnis der Gesellschaft, dass sowas Konsequenzen hat, kann ich total verstehen. Und deswegen hängt, glaube ich, auch die Frage, also wenn man Cum-Ex kann man eigentlich als Beispiel wieder für die Low-Hanging-Fruits nehmen, wenn es der Rechtsstaat schafft, da nicht drauf reinzufallen, sondern auch die High-Hanging-Fruits zu sanktionieren, dann, glaube ich, sinkt der Druck, immer neue Regeln zu erfinden. Also auch wie ist eigentlich dieses Gleichgewicht von Sanktionen und präventiven Regeln wie Dokumentationspflichten, Zertifizierungspflichten, Entlastungsregeln, ja.
Ja, in einem, und dann sind wir ja schon auch wirklich am Ende des Gesprächs leider, in einem hat ja die, das ist jetzt nicht Bürokratie, aber ein bisschen Mechanismus, den Sie gerade beschrieben, in einem gibt es ja sicherlich etwas, was die jetzige Bundesregierung besser macht als die Vorgänger, dass sie nicht mehr auf jeden spektakulären oder auch sehr unschönen Fall so im Strafrechtsbereich mit einem neuen Strafgesetz reagiert. Dass diesen Reflex, in diesem Themenbereich ist ja dieser Reflex jetzt doch Gott sei Dank abhanden gekommen, der uns ja viele fragwürdige Strafgesetze in den letzten Jahren auch eingebracht hat, nicht bis hin zu einem Gesetz, wo die nicht das Pornografie-Gesetz, wo dann das so formuliert ist, dass die Polizei jetzt immer gegen Minderjährige vorgehen muss, wegen Verbreitung von, also ja, so ein gutes Beispiel, was bei herauskommen kann, wenn so reflexartig dann immer gesagt wird, also ja, hier, wir reagieren mit einem neuen Gesetz, nicht?
Ich glaube, das ist das Bilderbuchbeispiel dafür, wie öffentliche Debatten der Druckpolitik sich als handlungsfähig und als entschlossen und zu erweisen, wie das dann zu unguten Lösungen führt, die übrigens absehbar waren in dem Fall. Also es hat ja niemanden überrascht. Also der politische Mechanismus ist, es gibt von bestimmten Parteien oder auch unterstützt von bestimmten Medien diesen Druck, bist du wirklich gegen Kindesmissbrauch? Das ist aber überhaupt nicht das Thema, da gibt es einen Konsens. Also es gibt in der politischen Landschaft niemanden, der sagt, nee, bin ich nicht dagegen. Und die Frage, aber dann musst du doch die maximale Härte des Strafrechts und da darf es keinen Kompromiss geben. Und dass es in der Praxis dazu führt, dass die High-Hanging-Fruits, also die, wo die Polizei und Staatsanwaltschaften wirklich Ressourcen reinstecken müssten, um Kriminelle, Schwerkriminelle zu entdecken und zu verfolgen, dass die nicht mehr verfolgt werden können, weil wir also Teenager vor Gericht ziehen, ja, und halbe Schulhöfe kriminalisieren. Das war vorher bekannt und es war ganz, ganz schwer, mit diesem Argument durchzudringen, weil sofort dieser populistische Reflex, also sie sind ja, das Thema ist ihnen ja gar nicht wichtig, was absurd ist, das Gegenteil ist der Fall. Und ich hoffe sehr, aber wir werden solche Verschärfungsdebatten jetzt sicher die nächsten Wochen wieder haben, einfach angesichts der gesellschaftlichen Konfliktlagen, die wir haben. Das ist eine eingeübte Reaktion, dass jeder gesellschaftliche Konflikt mit einer Regelung im StGB irgendwie zu bewältigen ist. Ich hoffe, dass wir wieder zu einer Instrumentendebatte kommen. Ziel Konsens, ja, aber was ist das richtige Instrument?
Robert, vielen, vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Ich gehe jetzt in mein Büro zurück und dann werde ich auf dem Weg auch wieder Low-Hanging Fruit begegnen. Das sind nämlich die jungen und sehr sportlichen Fahrradpolizistinnen und Polizisten, die häufig auf der Straße stehen, wo man sich immer fragt, also würde es eigentlich nicht ausreichen, wenn sie einmal im Monat da und an der Ecke stehen würden. Und
ja, also
braucht man solche Kräfte nicht eigentlich in der Stadt, wo ja viel los ist zurzeit, ja, auch an anderen Stellen etwas mehr, als jetzt zu gucken, ob das Licht am Fahrrad funktioniert.
Ja, also ich bin auf jeden Fall dafür, dass man, also deswegen fahre ich zum Beispiel momentan nicht Fahrrad, weil mein Licht nicht funktioniert, ich mich nicht traue. Und das ist auf jeden Fall, Verkehrssicherheit ist auch wichtig, aber man soll sich auch nichts vormachen. Wir müssen immer entscheiden, worauf wir reagieren und worauf wir nicht reagieren. Also sich vorzumachen, das könne man alles in gleicher Intensität tun, das ist, glaube ich, Selbstbetrug.
Frau Ortmann, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.